DW Menschen und Märkte.
Wer finanziert den heiligen Krieg der Dschihadistengruppe ISIS? Wie kann China weiter wachsen, ohne dabei seine Umwelt zu ruinieren? Und was ist der Vorteil von Robotern in der Medizinbranche? Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Seit gestern Nacht ist klar, auch der amerikanische Präsident Obama fürchtet die islamistische Terrororganisation ISIS. Er schickt nun bis zu 300 Militärberater, um irakische Truppen zu trainieren und die Lage vor Ort für mögliche Luftschläge auszukundschaften. ISIS steht kurz für Islamischer Staat im Irak und Großsyrien. Die Gruppe hat spätestens seit der Einnahme der Stadt Mosul das internationale Augenmerk wieder auf den Irak gelenkt. ISIS gilt als die reichste Terrororganisation der Welt. Doch woher stammt das Geld? Andreas Becker.
Iraks schiitische Regierung wirft Saudi-Arabien vor, den Terror zu finanzieren. Das Land sei verantwortlich für finanzielle und moralische Unterstützung der ISIS, sagte Premierminister Nouri al-Maliki. Die USA, Verbündete Saudi-Arabiens, weisen die Anschuldigungen zurück. Die Äußerungen seien ungenau und beleidigend, so eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Es gebe keinen öffentlich zugänglichen Beleg, dass die Regierung eines Staates an der Entstehung oder der Finanzierung der ISIS als Organisation beteiligt ist, sagt auch Charles Lister, Gastforscher am Brookings Doha Center, einem Ableger der US-Denkfabrik Brookings Institutions im Golfemirat Katar. Günther Meyer, der das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Universität Mainz leitet, hat jedoch keinen Zweifel an den Geldflüssen.
Die Quelle der Finanzierung bisher war die Unterstützung aus den Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, auch aus Katar, auch Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind so die wichtigsten, aber dominierend als bedeutendster Herkunftsort auf jeden Fall Saudi-Arabien.
Die Motivation der sunnitischen Golfstaaten sei der Kampf der ISIS gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad in Syrien gewesen, so Meyer. 3/4 der syrischen Bevölkerung sind sunnitische Muslime. Das Land wird von der Minderheit der Aleviten regiert, einem Seitenzweig des schiitischen Islam. Selbst wenn die Regierungen der Golfstaaten ISIS jetzt nicht oder nicht mehr direkt finanzieren, gäbe es dort noch reiche Privatpersonen, die Geld geben. Als zweite wichtige Finanzierungsquelle von ISIS nennt Meyer Erdölfelder im Norden Syriens.
In den besetzten Gebieten im Norden Syriens gibt es umfangreiche Erdölfördergebiete. Die wichtigsten Gebiete sind unter der Kontrolle der ISIS, die mit LKWs das Erdöl dann über die Grenze in die Türkei herüberbringt. Und das sind schon mal wichtige finanzielle Quellen.
Nach Ansicht von Charles Lister vom Brookings Doha Center ist ISIS in der Lage, sich zum Großteil selbst zu finanzieren. Als Beispiel nennt er systematische Erpressungen in der inzwischen eroberten Stadt Mosul. Kleine und große Unternehmen, Baufirmen und sogar lokale Regierungsvertreter seien davon betroffen, so Lister. Außerdem werde vermutet, dass die Organisation in Gegenden, die sie vollständig kontrolliert, Steuern erhebt. Dass aus Kreisen des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein Geld an ISIS fließe, hält Günther Meyer vom Zentrum für Forschung zur arabischen Welt in Mainz dagegen für ausgeschlossen. Dazu seien die Ziele zu unterschiedlich. Zwar wollten beide die schiitische Regierung Iraks stürzen, doch ISIS will danach einen islamischen Gottesstaat errichten, die Sunniten von Husseins Baath-Partei dagegen eine säkulare Demokratie. Der finanziell größte Coup von ISIS war sicher die Plünderung der Zentralbank in Mosul, die 429 Millionen Dollar einbrachte, sagt Meyer.
Darüber hinaus wurden weitere Finanzinstitutionen in Mosul geplündert und Ähnliches gilt auch für die anderen Städte, die in der Zwischenzeit erobert worden sind.
Mit dem Geld könne ISIS eine Menge Dschihad kaufen, twitterte der britische Syrien-Blogger Elliot Higgins unter seinem Pseudonym Moses Brown. Mit 429 Millionen Dollar könne ISIS 60.000 Kämpfern ein Jahr lang jeden Monat 600 Dollar zahlen, so der Blogger. ISIS wird das Geld wohl auch in die militärische Aufrüstung stecken, glaubt Günther Meyer.
Ja, sehr viele amerikanische Waffen sind ihnen jetzt bei ihrem Vormarsch bereits in die Hand gefallen. Und mit den finanziellen Möglichkeiten ist es ein leichtes, sich weitere ausgezeichnete Waffen auf dem internationalen Markt zu beschaffen.
Ein Beitrag von Andreas Becker. Und wir blicken nach China. Jahrelang hat das Reich der Mitte eine Politik des Wachstums um jeden Preis verfolgt. Das hat zwar Millionen von Menschen aus der Armut geführt, aber auch die Umwelt zerstört. Zum Beispiel in Peking. Hier ist der Smog für alle zur täglichen Belastung geworden. Auf sein Auto will aber niemand verzichten. Stattdessen wartet man darauf, dass die Regierung das Problem richtet. Ruth Kirchner.
Jeden Morgen das gleiche Bild. Stoßstange an Stoßstange quälen sich die Autos Richtung Zentrum. 5 Millionen Fahrzeuge verstopfen täglich die Straßen und verpesten die Luft. Sehr zum Ärger vieler Pekinger Innenstadtbewohner. Die vielen Autos produzieren so viele Abgase, stöhnt diese Frau. Die Luftverschmutzung durch die Industrie ist auch schlimm. Wenn die Regierung was gegen den Smog unternehmen würde, wäre die Luft sicherlich besser. Seit 2011 gelten zwar Zulassungsbeschränkungen in Peking. Monatlich werden nur noch 20.000 Neuwagen zugelassen, nicht mehr 30.000 wie früher. Jeder Autofahrer muss zudem einmal die Woche seinen Wagen stehen lassen. Doch die Liebe zum Auto ist ungebrochen. Derzeit warten 1,8 Millionen Pekinger auf ein Glückslos bei der monatlichen Verlosung der neuen Nummernschilder. Versuche, das Fahrrad wieder populär zu machen, erweisen sich dagegen als schwierig. In den 80er Jahren wurde noch jede zweite Fahrt in Peking mit dem Fahrrad zurückgelegt, sagt Ouyang Songtao von der Pekinger Stadtverwaltung. Im Jahr 2005 war es nur noch jede dritte. Seitdem nimmt der Anteil der per Rad zurückgelegten Wege jedes Jahr weiter ab. Denn das ist das Paradox. Alle jammern über die schlechte Luft und den Verkehr, aber am eigenen Verhalten will niemand etwas ändern. Wohlstand erarbeiten und genießen ist das Ziel, nicht Konsumverzicht. Und man wartet darauf, dass die da oben die Probleme richten werden. Wir einfachen Leute können ja eh nichts ändern, sagt diese Frau achselzuckend. Wir warten, dass die Regierung Maßnahmen ergreift. Die Mentalität des autoritären Staates verhindert auch Grundsatzdebatten über das Wachstum und seine Grenzen, wie sie in Deutschland einst von der Öko-Bewegung angestoßen wurden. Im Einparteienstaat geht es lediglich darum, das System effizienter zu machen, nicht es in Frage zu stellen. So will Peking Umweltsünder härter bestrafen, veraltete Industrieanlagen schließen und die Feinstaubbelastung um 25% senken. All das sei ermutigend, sagt Huang Wei von Greenpeace. Dennoch blieben viele Fragen offen. China zeigt immer große Entschlossenheit, aber das größte Problem ist die Umsetzung. Es müsste auch bei den jüngsten Maßnahmen und Aktionsplänen für die Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, zu überprüfen, was tatsächlich umgesetzt wird. Es bedarf der Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen und nichtstaatlichen Stellen. Doch genau das ist im Einparteienstaat nicht erwünscht. Dazu kommt, die Haltung der Regierung ist zwiespältig. Chinas Führung will weg vom Wachstum um jeden Preis. Gleichzeitig braucht sie schnelles Wachstum zur Wahrung der sozialen Stabilität. Auch für dieses Jahr gab es daher trotz aller grüner Versprechungen ehrgeizige Zielvorgaben von Premier Li Keqiang. Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um etwa 7,5%, 10 Millionen Arbeitsplätze schaffen, die Arbeitslosigkeit in den Städten nicht über 4,6% steigen lassen und eine Steigerung der Einkommen im Gleichschritt mit der Entwicklung. Mit kleinen Konjunkturpaketen wird derzeit die Wirtschaft am Laufen gehalten, obwohl die Regierung eigentlich genau weg wollte von eben dieser Politik. So bleibt derzeit in China noch viel in den Anfängen stecken. Kritik am Smog und an der Umweltzerstörung ja, aber Verzicht auf Konsum oder gar auf hohe Wachstumsraten nein.
Ruth Kirchner aus Peking. Und wir bleiben bei Chinas Wirtschaftswachstum und den Konsequenzen. Eberhard Sandschneider ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und meine Kollegin Zhan Danghong hatte die Möglichkeit, mit ihm über dieses Thema am Rande des Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsforums in Köln zu sprechen.
Herr Professor Sandschneider, nach über 3 Jahrzehnten Staatskapitalismus mit hohen staatlichen Investitionen und hohen Exportraten und auch einem hohen Grad an Umweltverschmutzung steht China heute vor den Problemen, die genau dieses Wachstumsmodell geschaffen hat. Überkapazitäten, hohe Schulden, großes Gefälle zwischen Arm und Reich und natürlich die verseuchte Umwelt. Wie will die chinesische Regierung gegensteuern?
Zunächst einmal muss die chinesische Regierung gegensteuern. Es gibt nirgendwo in der Geschichte Wachstumsmodelle, die einmal begründet werden und dann dauerhaft funktionieren. Gerade erfolgreiches Wachstum bringt gesellschaftliche, bringt auch wirtschaftliche Veränderungen mit sich. Darauf muss eine Regierung reagieren. Aber in China gibt es darüber hinaus noch eine Reihe von Veränderungen, die sich dem Zugriff der Regierung weitestgehend entziehen. Denken Sie etwa an demografische Veränderungen. Die billigen Arbeitskräftepotenziale, die China über 3 Jahrzehnte anbieten konnte, werden in Zukunft verschwinden, weil die Menschen, die in dem arbeitsfähigen Alter sind, deutlich weniger werden. Also ist irgendwo Schluss mit billig und darauf muss die chinesische Regierung schon dahingehend reagieren, dass sie von dem klassischen Wachstumsmodell, wir haben das mal die Werkbank der Welt genannt, umschaltet auf ein konsumorientiertes Modell, das die Größe des chinesischen Binnenmarktes stärker in den Mittelpunkt stellt.
Hat die chinesische Regierung Ihrer Meinung nach bereits ein Konzept?
Ich glaube, die chinesische Regierung hatte über 30 Jahre kein großes Konzept und das ist das eigentliche Geheimnis ihres Erfolges. Sie sieht Probleme und sie versucht, die Probleme so effizient wie möglich zu lösen. Das gelingt nicht immer im Idealfall, aber es gelingt doch sehr häufig und sehr oft. Ich wäre auch sehr vorsichtig, mit Großkonzepten an die Problemlage in China heranzugehen, wohl wissend, dass dieses Land ein bisschen größer ist als die Länder, die wir üblicherweise im Kopf haben, wenn wir aus europäischer Perspektive auf diese Dinge schauen. Problemlösungen für 1,4 Milliarden Menschen zu finden, ist eine andere Herausforderung, als dieses für 15, 20 oder 30 Millionen oder 80 Millionen Europäer zu tun. Also ich glaube nicht, dass es außer dem Willen, die notwendigen Reformen Schritt für Schritt erfolgsorientiert umzusetzen, tatsächlich Großkonzeptionen gibt nach dem Motto, wie sollte China 2050 aussehen.
Eberhard Sandschneider von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war das im Gespräch mit meiner Kollegin Jan Danhong. Und wir kommen nach Deutschland. Ohne ein gut sortiertes und geführtes Lager läuft hier in vielen Branchen nichts, vor allem nicht in Apotheken. Unzählige Medikamente in den unterschiedlichsten Dosierungen und Packungsgrößen griffbereit auf Lager zu haben, das kostet Platz und Personal. 4 Ingenieurswissenschaftler haben deshalb vor Jahren genau hier eine Marktlücke erkannt und ein Start-up-Unternehmen gegründet. Das Geschäftsmodell von Mach4, sie entwickeln Roboter-Sortiersysteme für den Medizinbereich. Heute beliefert Mach4 Apotheken und Krankenhäuser in Deutschland und im Ausland. Klaus Deuse.
Beinahe lautlos fährt der Roboter, an dessen Gestänge sich oben ein kleines Kameraauge befindet, über 1 Meter in die Höhe. In Sekundengeschwindigkeit schwenkt ein Greifarm aus, der zielgerichtet auf eine einzelne Medikamentenpackung in einem gefüllten Regal zusteuert, diese herausnimmt und auf ein Transportband legt.
Wir fahren gerade hier Qualitätstests unseres Handlingssystems und unseres Achssystems. Alle relevanten Funktionen werden hier auf Herz und Nieren getestet, ca. 150 Stunden im Dauertest. Funktioniert die Mechanik, ist alles eingelaufen, alle Schrauben feste, funktioniert die Elektronik richtig und dann wird die Maschine abgenommen und an den Kunden ausgeliefert.
Beschreibt Marc Rhein, Produktionsleiter bei Mach4 in Bochum, die Aktionen des Roboters im Innenleben eines Automaten, der nach der Endmontage an einen sehr groß geratenen begehbaren Kleiderschrank erinnert. Rechts und links befinden sich hohe Regale, bestückt mit Medikamentenpackungen, in der Mitte der Fahrweg für den Roboter. Konzipiert sind diese Automaten für die Hauptumschlagplätze im Gesundheitswesen, und zwar für Apotheken und Krankenhäuser. Das mittelständische Unternehmen Mach4 gehört nur 16 Jahre nach der Gründung zu den international führenden Herstellern von vollautomatischen Lagerungs- und Ausgabesystemen für Medikamente. Schließlich gibt es nach den Worten von Geschäftsführer Gregor Malaika jede Menge zu lagern und zu sortieren.
Eine Apotheke hat ungefähr 15.000 bis 20.000 Arzneimittel am Lager, für den Kunden sichtbar, aber auch vieles, was nicht sichtbar ist, also rezeptpflichtige Artikel. Und ein Durchschnittsautomat von uns in einer klassischen Apotheke in Deutschland hat eine Aufnahme zwischen 10.000 und 15.000 Packungen.
Packungen in den unterschiedlichsten Größen, die in Apotheken ansonsten nach dem Generalalphabet, also nach Buchstaben, von Hand in lange Regalwände einsortiert werden. Das verschlingt viel Platz, kostet Zeit und damit auch Geld. Automaten von Mach4 verkürzen diesen Prozess erheblich.
Wird eine Packung vom Kassenplatz angefordert, lagern wir in einer Geschwindigkeit von ungefähr 10 Sekunden im Durchschnitt jede Packung aus.
Nachdem Apothekenmitarbeiter über den Computer, der Schnittstelle des Automaten, das gewünschte Medikament eingegeben haben. Mit 3 Metern pro Sekunde ist der Roboterarm im Automaten schneller als jeder Mensch am Regal. Der Firmenname Mach4 steht allerdings nicht für imposante Geschwindigkeit, sondern für das Motto von damals 4 jungen Ingenieuren, die eine Marktnische entdeckt hatten und sich sagten, 4 machen's. In der Startphase in kleinem Stil in der Garage neben der Haustür. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit 150 Mitarbeiter, davon rund 100 am Produktionsstandort Bochum. Unter dem Strich erwirtschaftet Mach4 einen Jahresumsatz von 22 Millionen Euro. Und angesichts der demografischen Bevölkerungsentwicklung geht Geschäftsführer Malaika von einer weiteren Expansion aus. Immerhin versorgen zurzeit etwa 20.000 Apotheken in der Bundesrepublik Millionen Patienten.
Wir werden alle älter, dank der Medizin wahrscheinlich dann auch. Somit entsteht natürlich ein Riesenmarkt. Und wenn man diese Zahl halt benennt, kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren circa 80-90% aller Apotheken sich verändern müssen. Um sich zu verändern, muss Automatisierung stattfinden, damit einfach Optimierung in der Fläche, im Verkauf, in der Dienstleistung dann auch stattfinden kann.
Bei der Vielzahl von Medikamenten, mit denen der Großhandel die Apotheken beliefert, tragen vollautomatische Einlagerungssysteme quasi über einen Einfülltrichter zur zeitsparenden Entlastung bei.
Aus der Wanne wird in das System reingekippt, muss man wirklich so sagen. Und der Automat über Nacht zum Beispiel ohne Personal lagert alles ein, damit dann halt der Automat für den nächsten Werktag zum Verkauf komplett bereitsteht.
Der Automat sortiert übrigens nicht nach dem Alphabet, sondern chaotisch. Das mag widersinnig anmuten. Praktisch aber heißt das, der Automat nutzt den Raum optimal, indem er je nach Größe der Packung den dafür passenden Platz in den Regalen findet. Und natürlich vergisst das elektronische Gehirn nicht, an welcher Stelle das Medikament gelagert wurde.
Durch die Erkennung im Automaten, die sehr sicher dargestellt ist durch Bilderkennung, erkennen wir einen pharmazeutischen Code, in Zukunft einen Data-Matrix-Code. Und mit dieser Information aus diesem Strichcode lesen wir aus, was wir haben, vergleichen die Größe aufgrund der Datenbank zum Arzneimittel. In der Verpackung haben somit auch eine Sicherheitsabfrage.
Neben dem deutschen und europäischen Absatzmarkt beliefert Mach4 auch immer mehr Kunden in Asien, Südamerika und Südafrika. 500 dieser Roboteranlagen hat man an deutsche Apotheken und Krankenhäuser ausgeliefert, weitere 900 quer über den Globus. Zum Beispiel jüngst an ein großes Krankenhaus mit 6000 Patienten in China. Nur wenige Meter von der Produktionshalle entfernt befindet sich der Serviceraum, in dem 4 Mitarbeiter an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Kundenbetreuung bereitstehen und sich per Fernwartung in jeden Automaten bei einem auftretenden Problem einwählen können. Oder wie Geschäftsführer Malaika vor einem großen an einer Seitenwand montierten Monitor erläutert, von Bochum aus in Echtzeit überprüfen, ob ein neu installierter Automat einwandfrei funktioniert.
Hier haben wir die Sonnenapotheke in Gunskirchen, ist bei Linz in Österreich. Hier haben wir eine Apotheke im Norden von Polen, die wir jetzt die letzten Tage installiert haben. Und durch technische Oberflächen können wir hier sehen, was der Automat genau gerade macht.
Und da die demografische Entwicklung fortschreitet, hat man bei Mach4 inzwischen auch Lösungen für die individuelle Portionierung der täglichen Tablettenration von Patienten entwickelt. Natürlich vollautomatisch.
Klaus Deuse berichtete. Und damit endet auch das Wirtschaftsmagazin der DW für heute. Auf www.dw.de/Wirtschaft finden Sie aktuelle Meldungen und Hintergründe rund um die Uhr. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Die Technik hatte heute Karin Hennecke. Ich bin Nicolas Martin und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/Wirtschaft.